So, ihr lieben Geschwister und Mitmenschen. Also, wir haben jetzt gesehen hier in diesem Zusammenhang, dass der Herr in Matthäus 24,30 da praktisch kurz drauf verweist. Und das ist ein Beispiel für die Endzeitrede Jesu. Das ist jetzt praktisch eine Stelle, die ich genommen habe. Wenn man die Rede so durchgeht, dann wird man an verschiedenen Stellen merken, dass er seine Bibel gut kennt, sehr gut kennt und dass er quasi diese Querverweise zieht und herstellt. Die Ausgießung des Geistes hier, die wir gesehen haben, da würde ich jetzt gern noch Jesaja 66, 5 folgende lesen, weil dort manches parallel ist, auch was die anderen Propheten betrifft, die ich gelesen habe. Und also Jesaja 66, Vers 5 folgende. Das ist am Ende vom Jesaja-Buch. Die Kapitel 65 und 66 behandeln neue Himmel und neue Erde und in dem Zusammenhang, wie das zustande kommt oder dass Gott das schafft und was dann auch geschieht. Also ich lese Kapitel 66 ab Vers 5. Hört des Herrn Wort. Hört des Herrn Wort, die ihr erzittert vor seinem Wort. Es sprechen eure Brüder, die euch hassen und verstoßen um meines Namens willen. Lasst doch den Herrn sich verherrlichen, dass wir eure Freude mit ansehen. Doch sie sollen zu Schanden werden. Horch, Lärm aus der Stadt. Horch, vom Tempel her. Horch, der Herr vergilt seinen Feinden. Ehe sie Wehen bekommt, hat sie geboren. Ehe sie in Kindsnöte kommt, hat sie einen Knaben geboren. Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen? Ward ein Land an einem Tag geboren? Ist ein Volk auf einmal zur Welt gekommen? Kaum in Wehen hat Zion schon ihre Kinder geboren. Also ihr merkt, hier ist wieder dasselbe. Zion steht für das ganze Volk, für das ganze Land. Und es gibt Wehen, es gibt Drangsal und kaum sozusagen, dass es angefangen hat, ist das schon passiert. Kaum in Wehen hat Zion schon ihre Kinder geboren. Sollte ich das Kind den Mutterschoß durchbrechen und nicht auch geboren werden lassen? Spricht der Herr, sollte ich, der gebären lässt, den Schoß verschließen, spricht dein Gott. Freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt. Freut euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen seid. Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes. Denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an ihrer vollen Mutterbrust. Denn so spricht der Herr, siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie ein Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Da werdet ihr saugen, auf dem Arm wird man euch tragen und auf den Knien euch liebkosen. Ich will euch trösten, wie ein seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet sehen und euer Herz wird sich freuen und euer Gebein soll grün wie Gras. Dann wird man erkennen die Hand des Herrn an seinen Knechten und den Zorn an seinen Feinden. Denn siehe, der Herr wird kommen mit Feuer und seine Wagen wie ein Wetter, dass er vergelte in Grimm seines Zorns und mit scheltenden Feuerflammen. Also ihr habt hier wieder das Bild von einer Armee. Der Herr kommt nicht nur mit einem Wagen, sondern mit einer ganzen Armee, ja. Denn siehe, der Herr wird kommen mit Feuer und seine Wagen wie ein Wetter, dass er vergelte im Grimm seines Zorns und mit scheltenden Feuerflammen. Denn der Herr wird durch Feuer richten und durch sein Schwert alles Fleisch, und der vom Herrn Getöteten werden viele sein, die sich heiligen und reinigen bei den Gärten für den einen, der in der Mitte ist, und die Schweinefleisch essen, gräuliches Getier und Mäuse, die sollen miteinander weggerafft werden, spricht der Herr. Ich kenne ihre Werke und ihre Gedanken und komme, um alle Völker und Zungen zu versammeln, dass sie kommen und meine Herrlichkeit sehen. Und ich will ein Zeichen unter ihnen aufrichten und einige von ihnen, die errettet sind, zu den Völkern senden, nach Tarsis, nach Pul und Lud, nach Meschech, Tubal und Javan und zu den freien Inseln, wo man nichts von mir gehört hat und die meine Herrlichkeit nicht gesehen haben, und die sollen meine Herrlichkeit unter den Völkern verkündigen und so weiter. Also man hat hier also auch Zion, man hat hier auch so ähnlich wie die Ausgießung des Geistes in Sacharja 12, Vers 10 und Hesekiel und Parallele in Joel, hat man auch die Idee, dass hier etwas geschieht. Das ist jetzt nicht die Ausgießung des Geistes, aber das Stichwort Wiedergeburt. Das ganze Volk wird an einem Tag geboren. Und das ist halt noch nie da gewesen. Das ist falsch. Das machen die gerne. Ja, das machen die gerne. Und dadurch lösen sie es von Christus. Ohne Christus gibt es das nicht. Das ist zu sagen, es gibt evangelikale Israel-Liebhaber, die das immer sagen. Ich habe das neulich auch wieder mal gehört. Aber Matthäus 19, wo Jesus über die Wiedergeburt redet. Also das ist praktisch, ich will es mal so sagen, Juden beziehen gerne die Staatsgründung Israels, sehen das als Heilsakt, ne? Und alles, wenn Gott sie verteidigt, sind sie damit erwiesen als die Richtigen. Das ist ähnlich mit den Amerikanern. Da berühren sich die US-Amerikaner mit den Israeliten. Da ist oft, wenn ihr mal guckt, wie die Politiker in Amerika reden, das Geistliche und das Weltliche wird miteinander vermischt. Das passiert oft. Also ich will jetzt nicht politisch werden, aber es ist egal, welche Partei das ist. Das ist egal, ob es Republikaner oder Demokraten sind. Jeder Präsident braucht die evangelikalen Stimmen oder die kirchlichen Stimmen oder die jüdischen Stimmen. Und dann wird auch so geredet. Und da wird Reich Gottes und Reich der Welt, also sozusagen diese beiden Bereiche, werden nicht unterschieden. Aber die Bibel macht das. Die Bibel unterscheidet zum Beispiel, jetzt wenn ich jetzt Sacharja 12 nehme, ne, 12, hier wird klar unterschieden, der entscheidende Punkt ist, der Geist wird ausgegossen und was geschieht? Sie werden mich sehen, den sie durchbohrt haben. Christusliebe, Christusannahme. Zurzeit ist Christus noch verhasst in Israel. Und ich bitte das zu bemerken. Also die Juden, es ist verständlich, aber die Juden sehen die christliche Kirche in ihrer Geschichte als einen der Hauptfeinde. Und da gibt's ja, ist ja auch was geschehen. Ist ja nicht so, dass es nicht geschehen wäre. Aber sie werden aber auch so geschult, dass sie bei Jesus nichts Gutes erwarten. Und der Name Jesus wird auch ferngehalten von ihnen. Also es gibt Juden, die leben im Kibbuz auf, das habe ich schon Zeugnisse gehört. Der hat was gelernt über Alexander den Großen, der hat was gelernt über Hitler, aber nie über Jesus. Und später merkt er dann, das ist ja, was ist hier los? Ja, in Neuseeland spricht er mit einer Frau und hört dann, weil er sich über Yitzhak Rabin geärgert hat, dass sie den ermordet haben. Und er war ein Soldat, er war ein Elitesoldat. Und er sagt, er ist praktisch von seinem Land geflohen ins Ausland, auf eine Weltreise. Und dann sagt die Frau, er fragt, bist du Jude? Er hat eine Drusenmütze auf. Und er sagt, ja. Er dachte, man erkennt ihn nicht. Und die hatte so ein Händchen, um die Gäste im Hostel praktisch genau einzuordnen. Und die hat, bist du Jude? Ja. Und dann dachte er jetzt, sie sagt, ihr liebt die Juden, ihr seid Volk Gottes und so weiter. Was? Wir sind Volk Gottes? Und dann erzählt von Yitzhak Rabin, dass ein religiöser Jude den ermordet hat. Das war ein Mordattentat. Und er war darüber entsetzt. Also er hatte kein Faible, er war im sozialistischen Kibbuz aufgewachsen und er wollte mit denen nichts zu tun haben, mit diesen Arten. Und dann sagte er, noch nie in der Geschichte Israels ist das passiert und so weiter mit dem jetzt. Und sagt sie, nee, das ist schon mal passiert. Wie? Bitteschön, Entschuldigung. Und dann sagt sie, Jesus war der von Gott bestimmte Leiter des Volkes und der ist auch ermordet worden. Und da hört er zum ersten Mal von, praktisch hört er das zum ersten Mal, ja, dass ihm das jemand verklickert. Und deswegen, wie Jesus sagt in Matthäus 19, spricht er von der Wiedergeburt, und ich denke, er meint das, weil das kommt dem am nächsten, der Jesaja-Text, Jesaja 66. Da sagt er nach der Sache mit dem reichen Jüngling, Kapitel 19, Vers 27 in Matthäus, da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Da merkt man, die Wiedergeburt ist der Tag des Gerichtes, wo Jesus die Herrschaft übernommen hat und seine 12 Apostel, jeder auf seinem Thron, also ein Stamm Israels richtet. Das ist die Wiedergeburt. Das ist nicht 1948. Aber wenn das andere anders sehen, können sie gern machen. Aber wenn man mich fragt, dann sage ich: Leute, haltet nicht Jesus aus dem ewigen Leben raus. Ja, also es wäre eine neue Lehre und sagt, ohne Jesus, alle Menschen brauchen Jesus, aber die Juden brauchen Jesus nicht. Das ist, so geht's nicht. Man kann uns dafür schlecht finden und man kann sagen, Arroganz der Christen und so weiter, aber wir können uns irren, okay, vielleicht sind wir verkehrt, aber wenn wir in unsere Heilige Schrift reinschauen, sagt Jesus: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand, ja, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Apostelgeschichte 4, Vers 12: Es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden, als nur der Name Jesus. Und da sagen sie ja: Ihr dürft nie wieder über Jesus reden. Und die machen weiter, ja. Und deswegen, wir lieben die Israeliten, wir beten für sie, wir hoffen auf den Tag von Römer 11, was ich da gelesen habe, aber der kommt nicht in der Geschichte ohne Jesus. Der kommt erst, wenn sie Jesus erkennen. Sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Okay? Matthäus 26, 31. Ich lese mal das vor und dann lese ich den Kontext von Sacharja. Da zitiert Jesus Sacharja 13. Es geht um, er ist mit den Jüngern zusammen. Und da heißt es, ich lese mal das Vers 30 mit, damit man den Kontext hat. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir, denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm: Wenn sich auch alle an dir ärgern, so will ich doch mich niemals ärgern. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus sprach zu ihm: Wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle Jünger. Also die Jünger waren alle fest davon überzeugt: Wir haben bis jetzt mit Jesus durchgehalten bei Jesus, wir machen das auch noch weiter und egal was passiert, wir stehen zusammen. Und Jesus wusste auch Sacharja, was passiert. Das ist interessant, gell? Das ist für mich wie wenn der das vor Augen hatte. Und er ist der Hirte, er ist der gute Hirte, er wird geschlagen, er wird getroffen. Und ich lese jetzt mal Sacharja 13, 7 folgende vor. Da heißt es: Schwert, erwache gegen meinen Hirten, gegen den Mann, der zu mir gehört. Ausspruch des Herrn Zebaoth. Schlag den Hirten, sodass die Schafe sich zerstreuen. da wende ich meine Hand gegen die Kleinen. Und es wird im ganzen Land geschehen, Ausspruch des Herrn, dass zwei Teile in ihm ausgerottet werden und sterben und der dritte Teil in ihm übrig bleibt. Und ich lasse den dritten Teil ins Feuer gehen, läutere sie, wie man Silber läutert, teste sie, wie man Gold testet. Er wird mich anrufen und ich werde ihm antworten. Ich sage, es ist mein Volk und er wird sagen, der Herr ist mein Gott. Also hier geht es um ein Läuterungsgericht. Die Gläubigen werden getestet, ob sie wirklich zu Gott halten in der Verfolgung, in der Not, unter dem Bild von Läuterung von Silber und Gold. Und sozusagen diese dramatische Situation fängt an mit einem Befehl Gottes, Schwert, erwache gegen den Hirten, den Mann, der mir nahe ist oder der zu mir gehört. Das Wort, das hier gebraucht wird, macht deutlich, manchmal ist es ja so in prophetischen Texten, dass Gott ein Wehe ausspricht über einen schlechten Hirten. Aber das ist hier nicht der Fall. Hier geht es um einen guten Hirten. Hier geht es um einen, der mit Gott eine enge Verbindung hat. Das ist auch, wird auch reflektiert in verschiedenen Übersetzungen, wie dem Mann, dem Hirten, dem Mann, der mir der Nächste ist oder solche Sachen. Das Wort drückt eine engere, drückt eine Beziehung aus, zum Teil im Alten Testament auch gebraucht für Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Menschen. Und hier redet Gott so. Der Hirte ist nicht jemand, der ihm fernstand, sondern das ist jemand, der ihm nahe stand. Überraschend ist natürlich, dass es so eine Aussage gibt überhaupt, dass Gott praktisch diesen guten Hirten dem Preis gibt, dahin gibt. Aber das deckt sich ja mit den anderen Sachen, die wir gesehen haben, der Durchbohrte. Wenn das wirklich Gott ist, der Mensch geworden ist in Jesus, Gott hat seinen Sohn dahin gegeben und er wurde durchbohrt. Das war dann sozusagen das Durchbohren. Hier hat man jetzt die Schwertgewalt. Er wird also konfrontiert mit Schwertgewalt und schließlich wird er in dem Zusammenhang auch ermordet. Und sie haben ihn ja buchstäblich, das Schwert steht praktisch auch für die Soldaten, die dann gebraucht wurden, oder da kam ja die Kohorte und die kamen mit Schwertern und Stangen, um ihn zu fangen. Und Gott gibt ihn den Preis im Neuen Testament. Von daher hat man hier wieder etwas in Sacharja, in dieser Serie, wo ich durchgehe. Jesus ist der gute Hirte, der Gott am nächsten ist. Und jetzt gehe ich. Nachher gehe ich dann auf 11, 3 bis 17 ein. Ich orientiere mich hier an an der Abfolge von Matthäus, wie das da auftaucht. Und ihr erinnert euch an Sacharja, an Jeremia 23, 1 bis 6. Da hatten wir in 5 und 6 den Spross Davids. Dessen Name ist, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Und in den Versen 1 folgende ging es um Wehe über die schlechten Hirten. Und man hat auch hier das Hirtenthema. Jesus ist der gute Hirte und der Kontrast auch in Sacharja ist zu anderen Hirten, die nicht gut sind. Dieser gute Hirte wird gewaltsam ermordet, was zur Zerstreuung der Schafe der Herde Gottes führt. Und man hat hier mit diesem zwei Drittel und ein Drittel, merkt man, Gott dosiert das und dann wird das eine Drittel noch behandelt und da gibt es dann Leute, die sich wie Gold und Silber im Feuer der Not bewähren. Und dann hatten sie eine ganz enge Beziehung zwischen diesen Gläubigen und Gott. Und da merkt man sozusagen, das funktioniert. Das geht positiv aus. Also das ist jetzt nur ein kleinerer Abschnitt, aber er ist Teil davon, ne? Ist ja auch berühmt, die Sache mit Petrus und seiner Verleugnung, dass alle Jünger weggehen. Und für mich ist es halt bedeutsam, also ich habe ja die vier Evangelien auch teilweise unterrichtet oder studiert, Bibelkunde und so, und habe nochmal eine griechische Synopse gemacht und habe mir jeden Paralleltext extra auf Griechisch Wort für Wort angeguckt. Und das ist einfach, für mich ist das beeindruckend. Und zwar die vier Evangelien haben ja als Hauptperson Jesus. Und Jesus redet dort viel und tut dort viel. Und wenn ich das angucke, was da alles drin ist an Schätzen bei Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, das zeigt mir einen Mann, der seine Bibel kennt. Natürlich könnte er sagen, der ist Gott, ja. Gott weiß alles, okay. Aber als Mensch musste er lesen lernen. Als Mensch, als Jude musste er am achten Tag beschnitten werden. Er hatte wahrscheinlich war das eine Art Bar Mitzwa, als er mit 12 Jahren dann nach Jerusalem kam, mit der Familie und dann gleich da blieb. Zum Entsetzen seiner Eltern, die ihn überall gesucht haben, ja. Er musste seine Erfahrung machen. Und ich gehe davon aus, dass, wie Lukas das auch schreibt, er nahm zu an Alter und Weisheit bei Gnade und Gott und den Menschen. Er musste auch lernen. Er musste richtig das Alphabet lernen. Er musste lesen lernen. Der hat seine Bibel irgendwie gelernt. Sei es, dass er sie am Sabbat gehört hat. Sei es, seitdem er lesen kann, hat er Zugang gehabt zu was. Und das, was mich beeindruckt bei ihm, ist diese ungeheure Kenntnis all dieser Stellen, die ihn betreffen. Für mich ist ein Höhepunkt in den vier Evangelien der Gang Jesu mit den Emmaus-Jüngern. Ja. Und es war mal eine Zeit, da habe ich gedacht, da wäre ich gern dabei gewesen. Oder wenn jemand einen Kassettenrekorder gehabt hätte und hätte das aufgenommen. Und dann später ist mir aufgefallen, das war der Fall. Das ist Matthäus. Ja. Weil Jesus hat das ja wiederholt, hat ja die Apostel gelehrt, ja. Matthäus, das ist Markus, in Klammern Petrus. Lukas sagt, ich habe die Augenzeugen gefragt. Und er gibt ja die Geschichte als Nicht-Augenzeuge. Und er nennt sogar einen von den beiden, der hieß Kleopas. Er kann den Namen angeben von einem von beiden, der dabei war, ja. Das ist Lukas, ja, der gefällt mir. Und Johannes sowieso. Und wenn ich jetzt die vier Evangelien lese, weiß ich, die sind direkt oder indirekt bei solchen Bibelarbeiten Jesu dabei gewesen. Und deswegen ist für mich der wichtigste Lehrer zum AT ist nicht irgendein Buch von vor kurzem, sondern das ist Jesus. Ich wäre blöd, wenn ich die Auslegung Jesu für Zacharja ignorieren würde, weil ich glaube, das ist die richtige. Und ich wäre blöd, wenn ich das ignorieren würde für jemand anders. Also es ist für mich, wie gesagt, beeindruckend. Jetzt haben wir Matthäus 27, 9 bis 10. Ich gehe mal davon jetzt aus, das wird jetzt ein bisschen intensiver sein, weil es etwas komplizierter ist, aber wir haben jetzt ja Zeit. Und wenn man das durchgekaut hat, dann merkt man, was auch in diesem Text für ein großer Schatz drin ist. Da kann man, wenn man so gebaut ist, kann man eine Gänsehaut kriegen am Ende. Aber jetzt muss ich euch erstmal mitnehmen unterwegs. Das ist 27, Vers 9 und 10. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht. Sie nahmen die 30 Silberlinge, den Preis, der geschätzt worden war, den hatten einige von den Israeliten geschätzt und gaben sie für den Töpferacker, wie der Herr mir befohlen hat. Also das ist der Text, um den es geht. Es ist also jetzt kein Wort Jesu, wo er auf die 30 Silberlinge verweist. Das ist nur ein Wort von Matthäus. Der hat ja eine ganze Serie von Stellen, wo er immer sagt, auf das erfüllt wird, was geschrieben ist, durch. Und dann kommt irgendein Zitat von einem Propheten oder von mehreren inhaltlich zusammengefasst. Und ich mache das jetzt nochmal. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht. Sie nahmen die 30 Silberlinge, den Preis, der geschätzt worden war, den hatten einige von den Israeliten geschätzt und gaben sie für den Töpferacker, wie mir der Herr befohlen hat. Das ist jetzt erstmal nur die Matthäusstelle. Ich komme auf Matthäus nachher zurück. Aber jetzt erstmal der Kontext von dieser Matthäusstelle, wo das Zitat ist. Oder der Hinweis ist auf Jeremia und ein teilweises Zitat aus Zacharja. Jetzt lese ich Matthäus 27, 3 bis 10. Es geht hier um Judas. Ich lese mal Vers 1, damit man den Zusammenhang hat. Am Morgen aber hielten alle hohen Priester und die Ältesten des Volkes einen Rat über Jesus, dass sie ihn töteten. Und sie banden ihn, führten ihn ab und überantworteten ihn dem Statthalter Pilatus. Als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihn, und er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten zurück und sprach, das muss man sich jetzt anhören, das ist wichtig, was sagt Judas? Warum will er das Geld loswerden? Ich habe gesündigt, unschuldiges Blut habe ich verraten. Das ist praktisch, was er sagt. Da hat man das Stichwort unschuldiges Blut. Das ist jetzt ein Schlüsselwort in Matthäus. Ja, das ist jetzt quasi, das gibt eine Linie vor, die sich durch die nächsten Verse zieht und auch bei Pilatus wieder auftaucht. Ich habe gesündigt, unschuldiges Blut habe ich verraten. Sie aber sprachen, was geht uns das an? Da sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging davon und erhängte sich. Das ist der Part von Judas. Ihr müsst euch vorstellen, Judas war ja der Satan, wenn man alle vier Evangelien zusammennimmt, der Satan war ja in ihn gefahren, als Jesus in Johannes 13 ihm den Brotbissen gibt. In Erfüllung, der mein Brot isst, tritt mich mit Füßen, hat die Verse gebe mich auch um. Jesus gibt ihm den Brot und das Brot und sagt, was du tust, das tue bald. Jesus will, dass der Zeitplan Gottes erfüllt wird. Das Passahlamm stirbt am Passafest. Das ist also, das ist wirklich, was ich vorhin gelesen habe von Johannes 19, ihr sollt ihm kein Knochen zerbrechen. Das ist aus der Passavorschrift. Das heißt, die Israeliten haben seit dem ersten Passa, etwa 1446 vor Christus, haben sie die Ordnung gehabt, wenn sie gehorsam waren, hat kein Jude, kein Erwachsener, kein Kind jemals beim Passahlamm Knochen zerbrochen. Und jetzt stirbt Jesus, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde wegträgt, als Lamm. Und er stirbt als Passahlamm zum Passafest. Und ja, es wurde ihm kein Knochen zerbrochen. Also es ist schon der Hammer, ja. Und jetzt der Judas Ischariot, der sieht, wie sich das abzeichnet und hat jetzt die 30 Silberlinge und sozusagen Satan hat ihn gebraucht und jetzt versinkt er in der Nacht, die ihn in den Selbstmord treiben wird. Es gibt niemand, der ihm vergibt. Es gibt niemand, der ein Seelsorger ist für ihn. Sie haben ihn gebraucht. Und er verzweifelt und er hängt sich. Der Tod von Judas ist in Matthäus überliefert und in Apostelgeschichte 1 von Lukas. Beide Texte, die haben das Stichwort, im griechischen Text steht dann ein aramäisches Wort, Akeldamach, Blutacker. Es verbindet beide Texte miteinander. Es gab also eine lokale Tradition, wo die Leute wussten, da ist ein Acker in der Nähe von Jerusalem irgendwo ein Stück Land und das ist verbunden mit Blutschuld, mit Blutgeld und das heißt eben auf Aramäisch, das ist verwandt mit Hebräisch, also eben Blutacker oder Grundstück des Blutes, Blutgrundstück. Und hier in Matthäus schildert Matthäus, der Evangelist, das, was hier geschieht, in Anlehnung praktisch, ihr wisst, wie Matthäus anfängt. Der erste Vers in Matthäus ist, ganz am Anfang, dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Okay? Und jetzt kommt in der Passion, kommt das Stichwort David bei Matthäus stark. Ja. Man hat, als er einzieht in Jerusalem, das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach, Hosianna dem Sohne Davids! Gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Also da ist das direkt zugeschnitten auf Jesus als Sohn Davids. Und dahinter verbirgt sich die Hoffnung, er ist der Messias. Und dann kommt ja die Tempelreinigung. Dann ist das so, dass er dahin geht und den Heil der Leute dort. Und dann heißt es, und es kamen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Das ist Jesaja 35. Gott ist gekommen, Blinde sehen, Lahme gehen. Als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosianna dem Sohn David. Das war natürlich gemein. Da war der ganze Zug Ne, Palmsonntagszug, der war dann von da oben vom Ölberg runter und dann die Kinder gingen natürlich mit, wie so Kinder sind. Und dann haben die den Slogan aufgegriffen: Hosianna, dem Sohn Davids! Hosianna, dem Sohn Davids! Ja, und jetzt sind wir aber nicht in irgendeiner Gasse von Jerusalem im Tempelbereich. Und er heilt Blinde, er heilt Lahme und Kinder, die Erwachsenen halten sich zurück. Wir wissen, was man im Gotteshaus machen kann und was nicht. Und die Kinder, ne? Die Kinder, Hosianna, den Sohn Davids. Und der wird praktisch permanent durch die Wunder und durch die Proklamation Jesus als Sohn Davids verkündet. Hosianna ist Hebräisch. Hoshia, der Name Jesus, Jeshua, hängt zusammen mit derselben Verbalwurzel. Und Hosianna ist eine Bitte. Es ist Hifil. Und da wendet sich der Beter zu Gott. Es ist Psalm 118 und er sagt, hilf doch. Also es wird dann, der Psalm 118 Hebräisch wird übersetzt mit hilf doch. Und das heißt so viel, hilf doch, schaffe Rettung. Und das Na ist oft mit Bitten verwandt. Hoshia, rette, schaffe Rettung. Na, als Aufruf im Deutschen, bitte. Rette bitte, hilf doch, bitte hilf doch. Und dann dem Sohn Davids. Schaffe Heil dem Sohn Davids. Und ich hatte ja gesagt, in Sacharja 9, Vers 9, da steht dasselbe Wort im Nifal passiv. Da steht neben Arm, reitend auf einem Esel, steht Nosha. Das ist einer, dem geholfen wird. Das heißt, die Volksmenge ruft Gott, hilf ihm. Und der Prophet verkündet, er ist der, dem Gott hilft. Im göttlichen Passiv. Und man merkt hier schon bei Matthäus, das Stichwort David praktisch von Palmsonntag zieht sich durch und der Clash ist sozusagen, Jesus ist der Sohn Davids und jetzt ist praktisch der Verräter, Jesus zitiert ja auch und denkt an gewisse Stellen im Psalm und David hat ja auch erlebt, wie er verraten wurde. Sein eigener Sohn wollte ihn umbringen. Und die wichtigste Person für den problemlosen Ablauf des Attentates auf seinen eigenen Vater, die Schlüsselperson war Ahitophel. Ahitophel war ein Ratgeber Davids, ein Freund Davids, der sein Brot aß und der dann im Alter Davids sich auf den Hoffnungsträger der neuen Zeit fixiert hat und bereit war, David zu ermorden. Er war bereit, zu Absalom zu gehen und mitzuplanen, wie man David umbringt. Und an einer bestimmten Stelle, ja, an einer bestimmten Stelle und dazu muss ich jetzt reingehen in 2. Samuel, damit ihr begreift, was hier, das ist diese Gänsehautgeschichte, ja. Das ist 2. Samuel 16. Der Bund Gottes mit David ist 7, ja. Und dann kommt nachher die Sünde mit Uria und Bathseba. Und dann ist es Kapitel 11, und Kapitel 12 bis 20, von 12 bis 20. Kommt das Gericht Gottes. Gott vergibt David, er stirbt nicht, aber von 12 bis 20 geschieht eine Katastrophe nach der anderen. Und das, was Nathan als Gerichtswort gesprochen hat, erfüllt sich alles. Alles. Es ist irre, ja. Und jetzt, pass auf, 2. Samuel 16. Und als David ein wenig von der Höhe hinabgegangen war, sieht er begegnet ihm Ziba, der Knecht Mephiboschets und so weiter, dann redet er mit dem. Als aber David nach Bachurim kam, Vers 5, in Kapitel 2 Samuel 16, Vers 5, siehe, da kam ein Mann von dort heraus vom Geschlecht des Hauses Saul, der hieß Shimi und der verfluchte ihn und dann musste er das auch erleiden, dass er verflucht wird. Und Abishai, der Sohn der Zeruja, sprach in Vers 9, sollte dieser Tote meinem Herrn, dem König, fluchen dürfen, ich will hingehen und ihm den Kopf abschlagen. Der König sprach, ihr Sohne der Zeruja, was habe ich mit euch zu schaffen? Lasst ihn fluchen. Wenn der Herr ihm geboten hat, fluche David. Wer darf dann sagen, warum tust du das? Und David sprach zu Abishai und zu allen seinen Knechten: Siehe, mein Sohn, der von meinem Leibe gekommen ist, trachtet mir nach dem Leben. Warum nicht jetzt auch der Benjaminiter? Lasst ihn ruhig fluchen, denn der Herr hat es ihm geboten. Vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und mir mit Gutem vergelten sein heutiges Fluchen. So ging David mit seinen Leuten des Weges, aber Schimi ging am Hand des Berges entlang neben ihm her und fluchte und warf mit Stein und nach ihm und bewarf ihn mit Erdklumpen. Und der König kam mit allem Volk, das bei ihm war, müde an den Jordan und ruhte dort aus. Also es ist die Flucht von David, wie er praktisch Jerusalem verlässt. Und vorher in Kapitel 15, auf der Flucht von seinem Palast, weg von Jerusalem, passiert Folgendes. Vers 30, David aber ging den Ölberg hinan und weinte, und sein Haupt war verhüllt, und er ging barfuß. Also er geht praktisch auf der Flucht bewusst barfuß. Gott hatte ihm ja gesagt, was passieren würde. Er hatte gesagt, dass das Schwert aus seinem eigenen Haus gegen ihn sein wird. Und dann hat Amnon Tamar vergewaltigt. Absalom hat Amnon wegen seiner Schwester umgebracht, wegen der Vergewaltigung. Er schickt Absalom weg. Später kommt Absalom wieder. Und jetzt will Absalom den Vater umbringen und so. Und er sieht, das eigentliche Problem ist nicht Absalom, das bin ich. Und er geht am Ölberg barfuß. Als Büßer. David aber ging den Ölberg hinan und weinte, und sein Haupt war verhüllt, und er ging barfuß. Auch alles Volk, das bei ihm war, hatten ein jeder sein Haupt verhüllt und ging hinan und weinten. Und als David gesagt wurde, dass Ahitophel im Bund mit Absalom sei, sprach er: Herr, ist barfuß, er ist Büßer, und er betet: Herr, mache den Ratschlag Ahitophels zur Torheit. Und als David auf die Höhe kam, wo man Gott anzubeten pflegte, siehe, da begegnete ihm Huschai der Arkiter mit zerrissenem Rock und Erde auf seinem Haupt. Und David sprach zu ihm: Wenn du mit mir gehst, wirst du mir eine Last sein. Wenn du aber in die Stadt zurückkehrst und zu Absalom sprichst: Ich will dein Knecht sein, König, wie ich zuvor deines Vaters Knecht war, will ich nun dein Knecht sein. So könntest du mir zu gut den Ratschlag Ahitophels zunichte machen. Also erst betet er, ne? Und dann tut er was dafür, dass sein Gebet erhört wird. Auch sind die Priester Zadok und Abiatar mit dir. Alles, was du hörst aus des Königs Hause, sollst du den Priestern Zadok und Abiatar sagen. Siehe, es sind bei ihnen ihre beiden Söhne, Ahimaaz, Zadoks Sohn, und Jonathan, Abiatars Sohn. Durch sie könnt ihr mir alles zukommen lassen, was ihr hören werdet. So kam Huschai, der Freund Davids, in die Stadt, und Absalom zog in Jerusalem. Er hat also jetzt einen Spion platziert. Und der... Praktisch, was Ahitophel sagte, war immer wieder das Wort Gottes. Wenn Ratschlag war über irgendein Problem im Palast von David, wenn Ahitophel geredet hatte, es war sozusagen final. Und Ahitophel gibt den besten Rat, also menschlich gesehen, was Absalom machen soll. Und dann spricht Huschai der Arkiter, und sie fallen Huschai dem Arkiter zu und verwerfen den Rat von Ahitophel. Und Ahitophel sieht, was passiert, macht sein Testament, geht hin und erhängt sich. Und dieses, er ging hin und erhängt sich, das zitiert Matthäus. Und damit setzt er Jesus als Sohn Davids am Ölberg und David am Ölberg, beide auf dem Weg in einen möglichen Tod, setzt er die gleich. Der eine, der David töten wollte, als er merkt, sein Rat wird nicht befolgt, wusste, es geht schief. Und sagte, ich kann mich gleich umbringen, macht sein Testament. Der war so schlau, der war so clever, der konnte praktisch, der wäre Schachweltmeister geworden. Ja. Der konnte die einzelnen Schritte voraussehen, hat gesagt, es ist hoffnungslos. Und jetzt ist interessant, Matthäus schildert Judas Ischariot in Analogie zu Ahitophel. Und ihr wisst, Judas hat ja den Herrn Jesus am Ölberg praktisch verraten, und in der Davidsgeschichte steht am Ölberg, da man Pflicht zu beten. Also auch zur Zeit von David war da schon eine Stätte vom Gebet, und Jesus geht auf den Ölberg, um sein letztes Gebet, also in der Nacht, die Gebetszeit zu sprechen. Damit hat auch Jesus selber den Ölberg praktisch identifiziert als einen besonderen Ort, und er ging jeden Tag in der Passion, ging er dahin. Das ist also eine Sache, die Parallele zwischen Ahitophel und Judas Ischariot. Und es ist interessant, dass der Judas quasi, nachdem er so Schreckliches getan hat, beeinflusst von der Finsternis, dass er sagt, das ist praktisch erledigt. Und er nimmt die 30 Silberlinge, schmeißt sie hin, ging hin und erhängt sich. Also ich nehme das an, dass in Apostelgeschichte, das, was dort ist, da sagt Petrus, er hat mit dem Geld erworben einen Acker. Ich nehme an, das impliziert, dass indirekt das Geld benutzt wurde, um den Acker zu kaufen. Und er sagt, er fiel zu Boden und all seine Eingeweide wurden ausgeschüttet. Ich denke, der hing am Baum und wir wissen ja, dass im Zusammenhang mit den Tagen der Passion von Karfreitag bis Sonntag gab es ein großes Erdbeben. Und wenn ein erwachsener Mann normalen Gewichtes am Baum hängt, er hängt und es gibt ein Erdbeben, dann kann es sein, dass er genauso abbricht, wie wenn irgendwo ein Sturm ist und ein Ast abbricht. Und ich glaube, der ist abgebrochen. Und das, was Petrus zitiert bei dem Akel Damach, ist praktisch, die Idee ist quasi, dass alle Eingeweide ausgeschüttet sind. Der ist so runtergestürzt und der Leichnam fiel praktisch auf einen spitzen Stein und das Innere wurde aufgerissen und das Innere wurde offenbar. Das hat auch eine symbolische Bedeutung als Gerichtsakt Gottes, dass praktisch Gott diesen Mann fürchterlich gerichtet hat. So würde ich die beiden Texte harmonisieren. Interessant ist, dass beide dasselbe aramäische Wort haben. Das ist außergewöhnlich. Also normalerweise ist alles griechisch und nur Ausnahme. Und beide haben dasselbe Wort. Von daher geht das zurück auf etwas, was in der Gemeinde in Jerusalem bekannt war. Jetzt würde ich gerne praktisch kurz da noch weitergehen bei dem Text von dem, wie weit ich gekommen bin. Er ging hin und er hängte sich, aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen, es ist nicht recht, dass wir sie in den Tempelschatz legen, denn es ist Blutgeld. Also jetzt reicht's wirklich, ja? Also echt, ne? Die haben das Geld selber bezahlt, um einen Mann dazu veranlassen, dass er seinen Freund, seinen Todfeinden ausliefert. Aber jetzt haben sie auf einmal ethische Gewissensbisse und sagen, wir können das jetzt nicht in die Kollekte legen. Also irgendwo, die sind ja so zugenagelt wie nur was, ja. Und dann verweigern sie die Annahme und Judas tut es nicht in Gottes Kasten, so, sondern er nimmt jetzt einfach die 30 Silberlinge im Tempelbereich und schmeißt sie hin. Und das erfüllt Sacharja 11. Das ist irre. Also sozusagen, die einzelnen Player, die hier spielen, die wissen gar nicht sozusagen, wie Schritt um Schritt das Ganze quasi, wie sich hier etwas realisiert, was vorhergesagt worden ist. Okay. Ja, es ist Blutgeld. Sie beschlossen aber, den Töpferacker davon zu kaufen zum Begräbnis für die Fremden. Daher heißt dieser Acker Blutacker bis auf den heutigen Tag. Okay. Jetzt sozusagen in die Kollekte tun wir es nicht. Wir müssen es gleich irgendwie verbraten. Was machen wir damit? Es kommen so viele Leute zum Jerusalem, zu unserem herrlichen Tempel. Und da sterben immer wieder mal Leute. Und wir haben eigentlich zu wenig Platz zum Beerdigen. Also, das ist eine gute Investition, die 30 Silberlinge. Der Töpfer XY bietet da hinten ein Stück an. Das verwandeln wir in einen Friedhof. Und damit ist unser Problem gelöst. Und wir haben Platz für die Leute. Und das ist alles sozusagen passiert, ohne dass jetzt die Weisen aus dem Morgenland gekommen sind und gefragt hätten, wo wird der König geboren? Die Schriftgelehrten sagen, in Bethlehem steht in Micha 5. Also die denken überhaupt nicht an Sacharja 11. Null. Ja. Aber das Irre ist, dass verschiedene Details von Sacharja 11 da in Erfüllung gehen. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht. Sie nahmen die 30 Silberlinge, den Preis, der geschätzt worden war, den hatten einige von den Israeliten geschätzt und gaben sie für den Töpferacker, wie mir der Herr befohlen hat. Jesus aber wurde vor den Statthalter gebracht und der Statthalter fragte ihn und sprach: Bist du der König der Juden? Jesus aber sprach: Du sagst es. Und als er vor den hohen Priestern und Ältesten verklagt wurde, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, was sie alles gegen dich vorbringen. Und er antwortete ihm nicht auf ein einziges Wort, sodass der Statthalter sich der Statthalter sehr verwunderte. Zum Fest aber hatte der Statthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber zu der Zeit einen berüchtigten Gefangenen, der hieß Jesus Barabbas. Habt ihr den Namen gehört? Jesus Barabbas, das ist derselbe Name. Jesus der Retter, Jeshua und Jeshua der, ja, wen wollt ihr? Und Barabbas, Bar ist Aramäisch und Abbas, Bar ist Sohn, Abbas ist Vater. Du hast einerseits Jesus, Sohn des himmlischen Vaters, und du hast einen Mann, der heißt Jeshua Barabbas, also der Sohn von Abbas. Abbas ist der Vater, der Sohn des Vaters. Also die Parallelen sind hier verrückt, die hier einander gegenüberstehen, ja. Und es bietet er das an, ja. Und als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr? Wen soll ich euch losgeben? Jesus Barabbas oder Jesus, von dem ihr sagt, er sei der Christus? Ja? Jetzt hat man hier also Jeshua Barabbas oder Jeshua HaMashiach, der Christus. Ne? Und ja, es ist also hammerhart hier, ja. Echt. Ja. Wen soll ich euch losgeben? Jesus Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Also so viel wusste Pilatus, so viel haben seine Geheimdienste ihm schon an Informationen geliefert, dass es Leute in Israel gab, die sagten, Jesus von Nazareth ist der Messias. Ich meine, vor ein paar Tagen war diese Hoschianna, dem Sohn Davids Sache, also es geht ja nicht daran vorbei. Jesus landet im Tempel und daneben ist die Burg Antonia. Direkt neben dem Tempelplatz war die Burg Antonia, da waren die Soldaten stationiert im Zentrum von Jerusalem und die hatten ihre Leute natürlich platziert, um Jerusalem im Griff zu behalten. Und deswegen waren die auch ratzfatz da, wenn irgendwann mal irgendwas passierte, waren die da. Pilatus hatte seine Ohren hier und dort und jetzt sozusagen testet er die Situation aus. Wen soll ich geben? Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Also er war informiert. Er kannte sogar das Motiv, dass der Einfluss von Jesus so groß war, dass die führenden Juden ihn deswegen weghaben wollten. Also er wusste genau, was läuft. Und als er auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten? Also im Hintergrund ist immer Stichwort unschuldiges Blut. Jesus ist nicht schuldig. Pilatus hält ihn ja auch für unschuldig und merkt man in allen Evangelien. Und jetzt geht es hier praktisch sogar seine Frau schickt ihm eine Info. Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten, Jesus aber umbringen sollten. Da antwortete nun der Statthalter und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr? Wen von beiden soll ich euch losgeben? Sie sprachen: Barabbas. Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich dann machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Merkt ihr wieder immer wieder, dass er von dem gesagt wird, ne? Die selber sagen das ja nicht, aber er nervt sie, ja. Der sogenannte Christus. Ja, was soll ich mit Jesus, dem sogenannten Christus, machen? Sie sprachen alle: Lass ihn kreuzigen. Er aber sagte: Was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber noch mehr: Lass ihn kreuzigen. Also sie geben ihm keinen Grund. Sie schreien ihn nieder. Sie machen Aufstand, nur dass er gekreuzigt wird. Es gibt keine Sünde, die genannt wird, weder gegen Rom noch sonst wird. Es wird nichts gesagt, ja. Da aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, hier kommt jetzt der Politiker, also er merkt, wenn ich jetzt nicht handle und wenn ich das nicht mache, dann gibt es hier einen Aufstand. Nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen. Der Mann war so gut informiert, der kannte sogar die Tora. Das ist die Stelle in der Tora, seiner Hände und Unschuld waschen ist, wenn irgendwo jemand außerhalb einer Stadt ermordet vorgefunden wird, dann wird der Abstand gemessen zum Leichnam. Und die nächste Stadt, sozusagen die nächste Behörde, die nächste Institution, da müssen die Ältesten dieses Ortes, der am nächsten liegt, so hat man praktisch die Frage der Zuständigkeit geklärt, mussten dahin. Und da gab es einen bestimmten Ritus mit einer Kuh und so weiter und so fort, was man da machen muss. Da gab es so eine Art, ja, symbolischer Akt. Und da war dann auch die Hände in Unschuld waschen. Die Leute mussten dabei sagen, wir haben nicht gesehen, wer ihn umgebracht hat. Wir haben nicht gehört, wer es gemacht hat. Wir wissen es nicht. Und sie machen diesen Ritus mit dem Waschen der Hände in Unschuld. Damit sagen die Ältesten, wir haben damit nichts zu tun. Wir wissen nicht, wer es war. Oh Gott, gib das die Blutschuld, die hier geschehen ist, nicht das ganze Land unrein macht. Klammer auf, wenn das geschieht, werden wir wieder aus dem Land vertrieben. Klammer zu. Das ist das Thema. Und der Heide Pilatus benutzt diesen Akt. Also die Dramatik ist hier nicht zu überbieten in Matthäus, ja. Und der Punkt ist, er als Richter, er ist der Richter. Und er sagt, der Mann ist unschuldig und sagt, er redet immer vom sogenannten Christus, sogenannten Christus, sogenannten Christus, ja. Wow. Und deswegen praktisch, wenn man das in Matthäus sieht, was jetzt hier sozusagen das Thema ist, diese Dramatik, und dann, als er das sagt, ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen, seht ihr zu. Habt ihr es gehört? Seht ihr zu. Ne? Das, was sie Judas gesagt haben. Was geht uns das an? Seht du zu, ja? Also jetzt kommt praktisch der Ball des unschuldigen Blutes. Judas sagt, ich habe unschuldiges Blut verraten. Und dann regeln sie das mit den 30 Silberlingen. Und er schmeißt es in den Tempel. Und jetzt denken sie, sie werden easy Jesus los. Und Pilatus stellt sich quer. Die Frau macht Probleme. Er macht Probleme. In Johannes gibt es noch mehr Probleme, weil die zwischendurch sagen, sozusagen, was ist es? Er hat gesagt, er ist Gottes Sohn und nach unserem Gesetz muss er sterben. Und als der Römer hörte, Gottes Sohn, in der römischen Vorstellung gab es Gottheiten, die Kinder zeugten. Also buchstäblich, ja. Bei Griechen und Römern gab es, waren große Helden. Und was der auch immer verstanden haben mag, auf jeden Fall, es steht da, Pilatus hat eine echte Angst, da kann man echt sagen, eine Heidenangst. Wenn der Sohn einer Gottheit, wenn ich dem schade, der verfolgt, der macht mich fertig, ich habe keine Chance. Gegen Menschen kann ich mich bewaffnen, aber nicht gegen einen Gott. Ne? Und der will ihn loswerden und ist dann praktisch nachher gezwungen, wenn du den loslässt, bist du des Kaisers Freund nicht. Und da muss er sich dann für seine politische Karriere entscheiden und gegen Jesus. Und dann bringt er ihn um. Aber die Dramatik ist riesig. Man hat hier praktisch diese Sache. Sein Blut, da antwortete alles Volk und sprach, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Da gab er ihn Barabbas los, aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt würde. Man hat hier also eine riesen dramatische Sache. Und in der Schilderung, wo das Stichwort Jeremia vorkommt, mit einem Zitat, das mehrheitlich aus Sacharja kommt, praktisch in dem Zusammenhang hat man das Stichwort unschuldiges Blut als ein ungeheuer wichtiges Schlüsselwort in Matthäus 27,1 bis zu dem Punkt, wo er entscheidet, er wird gekreuzigt. Und die Unschuld Jesu findet sich im unschuldigen Blut, in der Rede der Frau, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. Es geht darum, dass Matthäus schildert, Jesus von Nazareth ist verurteilt worden zum Tod, gegen die Überzeugung des Richters, der keine Schuld gesehen hat, und es handelt sich um unschuldiges Blut. Das ist jetzt wichtig für Sacharja 11 und für die Verbindung mit Jeremia. Was ich jetzt machen möchte, in den letzten 3 Minuten, die ich jetzt neu nehme vor der Pause und dann gehen wir in die Pause, ist, nach meinem Verständnis zitiert Matthäus also den Namen von Jeremia, weil etwas hier passiert, was öfters in jüdischer Schriftauslegung passiert. Die Juden haben das gerne gemacht bei ihrem Schriftverständnis vom Alten Testament, dass sie verschiedene Texte, das konnten 2 sein, das konnten 3 sein, das konnten noch mehr sein, wo ähnliche Schlüsselworte vorkommen, die haben sie miteinander verbunden. Also es ist öfters so. Und wenn man zeigen kann, dass Matthäus, Sacharja und Jeremia benutzt in dem Verweis, dass sich das Wort Gottes erfüllt, die Prophezeiung erfüllt, dann ist es verständlich, dass er auch Jeremia genannt hat. Das Beispiel, was ich bringen möchte, ist Markus. Markus Kapitel 1, das ist ein sehr berühmtes Beispiel. In gewissem Sinn findet sich das in allen 4 Evangelien. Es geht um Folgendes. Ich lese ab Vers 1. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht im Propheten Jesaja, Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, machet seine Steige eben. So war Johannes in der Wüste, taufte und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Also, was Markus hier macht, ist, er zitiert zwei Stellen aus dem Alten Testament, er nennt nur einen von beiden Propheten und er nennt nicht den, den er zuerst sozusagen, er sagt hier in Kapitel 1, wie geschrieben steht im Propheten Jesaja, Jesaja nennt er, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll. Das ist Malachi. Und es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Das ist Jesaja. Das heißt, er zitiert zwei Abschnitte, die inhaltlich dasselbe Wort haben und dasselbe Thema, dass der Weg für den Herrn bereitet werden soll. Er gibt nur einen Namen an, den Namen des großen Propheten, nicht des kleinen Propheten. Von den kleinen Propheten, also das 12-Prophetenbuch, wird sehr wenig mit Namen zitiert. Paulus macht das im Römerbrief mit Hosea, aber das ist halt das 12-Prophetenbuch. Das ist eine Rolle mit 12 Propheten und da wird oft sozusagen, wenn was zitiert wird, wird nicht der Prophet mit Namen genannt. Das ist normal. Und wenn dann ein Mischzitat ist, in diesem Fall in Markus 1 sind es zwei, und du hast zwei Zitate, die du zitierst, die aber inhaltlich zusammenhängen, ich gehe nach der Pause darauf ein, dann zitierst du natürlich den großen bekannten Propheten, in dem Fall Jesaja und bei uns ist es Jeremia. Jetzt machen wir 10 Minuten Pause.